SRF 2 Kultur.
In Indien sind viele Familien zu arm, um sich teure Behandlungen leisten zu können, wenn sie krank sind. Etwa 50.000 Kinder erkranken in Indien jedes Jahr an Krebs. Nur knapp die Hälfte von ihnen wird behandelt, die anderen entdecken den Krebs zu spät oder gar nicht. Seit 2003 hilft die indische Hilfsorganisation Can Kids, Kids Can Tausenden von krebskranken Kindern in ganz Indien finanziell und mit Unterkünften während der Behandlungszeit. In den Zentren in Neu-Delhi arbeitet seit Anfang Jahr auch die Basler Musiktherapeutin Katharina Binetti. Karin Wenger hat sie bei ihrer Arbeit begleitet.
Die Augen geschlossen, die Hände geöffnet, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. So liegt Rajender da, still. Über ihn streifen die Klänge der Chimes, einer Art Glockenspiel, das Katharina Binetti über dem schmalen Oberkörper hin und her schwingt. Leicht scheint sich die Musik auf Rajenders verbundenen Kopf zu senken. Das rechte Auge hat ihm der Krebs bereits gestohlen. Er versteckt die Höhle unter einem Verband und einer Basketballmütze der indischen Armee. Soldat wollte der 18-Jährige einmal werden, aber dieser Traum ist ausgeträumt. Im März haben die Ärzte entdeckt, dass mit seinem Auge etwas nicht stimmt. Wochen später fanden sie den Tumor dahinter. Seither ist Rajender in Neu-Delhi in Behandlung. Seit Wochen liegt er in einem Pflegehaus für krebskranke Kinder in Neu-Delhi von der Organisation Can Kids, Kids Can. Die meisten Kinder hier können nicht geheilt werden. Die Ärzte und Therapeuten versuchen ihnen einzig einen schmerzfreien Rest Leben, ein Stück Freude am Ende des Lebens zu ermöglichen. Rajender quälen oft Schmerzen, aber nach der Behandlung der Musiktherapeutin wirkt er entspannt. Jetzt fühle er sich gut, leichter, die Schmerzen seien verschwunden, sagt Rajender. Alle paar Tage lässt Binetti die Klänge 20 Minuten oder länger über Rajenders Körper gleiten. Manchmal tanzt er auch zu Bollywood-Musik. Dann ist er ganz verwandelt, dann geht es ihm gut. Wie lange er noch leben wird, weiß Rajender nicht. Aber dass es nicht mehr lange sein wird, weiß er. Und auch seine Mutter, die mit ausdrucksloser Miene am Bett steht, weiß es. Aber vom Tod spricht hier niemand. Ängste sind weggesperrt, Wünsche bleiben unausgesprochen. Die Kinder scheinen ihre Eltern schützen zu wollen, die Eltern ihre Kinder auch. Und über allem liegt ein Schleier des Schweigens, sagt Huma Anis, die Psychologin des Zentrums.
See, parents, they don't want to tell their children if a child is in terminal phase.
Die Eltern wollen den Kindern nicht sagen, dass sie sterben werden, aber die Kinder spüren die Angst der Eltern. Manche glauben, sie würden bestraft für etwas, das sie getan haben, andere ziehen sich ganz in sich zurück. Aus diesem einsamen Raum solle sie die Musiktherapeutin herauslocken, sagt Poonam Bagai, die Gründerin von Can Kids, Kids Can, die selbst ein Krebsleiden besiegt hat.
We have seen how we can make even more of a difference, right? One is to put on music.
Wir haben festgestellt, wie sehr wir den Kindern mit Musiktherapie helfen können. Musik zu spielen und zu hören öffnet sie und lässt ihre Emotionen frei. Im Therapieraum bläst der 10-jährige Lakumar voller Kraft in eine Bansuri-Flöte. Den Mundschutz hat er über seinen kahlen Kopf gestreift, die Augen auf die Musiktherapeutin gerichtet. Außerhalb des Therapieraums spreche er selten ein Wort. Aber hier spreche er viel, wenn auch nicht mit der Stimme, sagt Katharina Binetti.
Für mich ist die Flöte wie eine zweite Stimme. Das heißt, er spricht eigentlich durch die Flöte. Da kann er dann stundenlang, könnte er da spielen und auch sehr laut, sehr schrill. Er hat eigentlich ganz viel zu sagen, aber er traut sich wie nicht, weil sein Vater ist die ganze Zeit um ihn herum, kümmert sich liebevoll um ihn. Und die Kinder nehmen enorm Rücksicht auf ihre Eltern, weil sie genau spüren, dass die Eltern unter der Situation leiden.
Binetti versucht nicht, den Kindern schöne Klänge, harmonische Melodien zu entlocken. Wenn sie sie mit dem Holzxylophon begleitet, will sie vor allem einen Raum öffnen, in den die Wut und die Ängste entweichen können.
Übers Musikmachen hat die Basler Musiktherapeutin Katharini Binetti auch einen Zugang zu den Kindern gefunden, ungeachtet der Sprachbarrieren. Die Basler Musik- und Ausdruckstherapeutin Katharina Binetti lebt seit Anfang Jahr in Neu-Delhi. Hier arbeitet sie auf freiwilliger Basis als Musiktherapeutin mit dem Music Therapy Trust. In den Pflegezentren der Organisation Can Kids, Kids Can, einer indischen Hilfsorganisation für krebskranke Kinder. Mit Musik begleitet Katharina Binetti die Kinder in deren letzten Lebensmonaten. Karin Wenger hat die 52-Jährige in der indischen Hauptstadt getroffen.
Sie arbeiten hier mit krebskranken Kindern, von denen Sie wissen, die werden nicht mehr lange leben. Einige sind auch schon gestorben jetzt in ihrer Tätigkeit, seit Sie hier sind. Was können Sie diesen Kindern mit der Musiktherapie geben?
Ich kann den Kindern eine gute Zeit geben, die ihnen verbleibt. Das heißt, ich kreiere einen Raum, wo sie sich ausdrücken können durch die Musik.
Die Kinder, die hierher kommen, sie können ja eigentlich mit denen nicht sprechen, weil die sprechen Hindi. Also die Musik wird die Sprache. Wie drücken sich die Kinder aus? Was erzählen sie ihnen für Geschichten durch die Musik?
Es ist ganz interessant, wenn ich die Kinder so sehe, sind sie eigentlich sehr angepasst und eher ruhig. Und sobald sie zu spielen beginnen, werden sie sehr laut. Also sie können da wirklich dann mit der Trommel sehr laut trommeln, auch auf dem Holzxylophon. Das sagt mir ganz viel, was das Kind spürt. Und es braucht dann einfach diesen Raum, um sich dann ausdrücken zu können, um sich dann auch zu befreien von diesen Ängsten, von diesen Sorgen, von diesen Schmerzen. Das heißt, wir können wirklich kommunizieren durch die Musik. Da braucht es nicht wirklich die Sprache.
Erzählen Sie mir noch etwas über die Kinder. Wer kommt da zu Ihnen? Erzählen Sie mir etwas im Vergleich zu den Schweizer Kindern auch.
Ich sehe einfach, dass diese Kinder von sehr kleinen Dörfern kommen. Die sind nicht übersättigt mit TVs oder irgendwelchen Kursen oder Workshops oder iPads, sondern sie kommen von Orten, wo sie ganz einfach leben. Und sie sind hier und sobald sie Musiktherapie haben oder andere Therapien, sie sind sehr offen. Das heißt, wenn ich ihnen Zeit widme und ihnen den Raum verschaffe, dann kommt auch ganz viel zurück. Das heißt, sie schätzen es sehr, dass ich die Zeit ihnen widme. Das kennen sie nicht so, dass man ihnen Zeit widmet. Alles ist so unter Druck. Und sie sind deshalb auch sehr dankbar. Und das ist der große Unterschied. Ich merke, ich habe seit 6 Jahren im Kinderspital gearbeitet in Basel. Und der Zugang zu den Kindern war nicht immer sehr leicht, weil sie waren dann sehr müde von dem Überangebot. Aber hier in Indien, da gibt es so wenig Unterstützung. Deshalb sind sie sehr offen. Das heißt, ich finde extrem schnell Zugang zu ihnen durch die Musik, ohne die Sprache.
Sie sind seit Januar hier. Sie haben mehrere Kinder kennengelernt, von denen Sie Abschied nehmen mussten, weil sie gestorben sind. Wie gehen Sie mit diesem Abschied um, mit diesem Wissen, auch wenn diese Kinder kommen und Sie wissen eigentlich, die werden nicht lang bei mir bleiben?
Erstaunlicherweise geht es mir recht gut dabei, weil ich weiß genau, die Kinder werden sterben, wenn ich mit der Behandlung beginne. Das hilft mir sehr. Das heißt, in dieser kurzen Zeit, mit denen ich mit den Kindern zusammenarbeite. Das ist eine intensive Zeit mit dem Wissen, dass es auch ein Ende hat. Also mit diesem Fokus, das hilft mir extrem gut, mit den Kindern dann im Hier und Jetzt zu arbeiten und eine gute Qualität dann auch zu bieten und sie zu unterstützen auf ihrem Weg zu ihrem Ende vom Leben.
Katharina Binetti über ihre Arbeit als Musiktherapeutin in den Pflegezentren der indischen Organisation Can Kids, Kids Can.
Sie hören SRF 2 Kultur. Mein Name ist Remo Vitelli. Ich bringe Ihnen die Kulturnachrichten. Der britische Bildhauer Anthony Caro ist tot. Er starb überraschend an einem Herzanfall. Anthony Caro hat die moderne Skulptur mitgeprägt und wesentlich beeinflusst. Seine großen Skulpturen schuf er meistens aus rezyklierten Materialien, vor allem aus Eisen, das er vom Schrottplatz holte. In einem Interview mit einem Online-Portal sagte Anthony Caro vor rund 2 Jahren über seine Arbeit:
«It's my life. For me it's my life. But for the rest of the world, like everybody, of course it's futile. It's the activity that I've invested my life in, and it's a tiny, tiny, tiny bit. And that bothers me sometimes.»
So wichtig wie Anthony Caro für die moderne Bildhauerei war, er selber hatte eigentlich nicht das Gefühl, etwas wirklich Großes zu schaffen, und das habe ihn manchmal gestört. Caro arbeitete in jungen Jahren als Assistent von Henry Moore, bevor er in den 60ern mit eigenen Arbeiten bekannt wurde. Ein wesentliches Element seiner Arbeit ist, er verzichtete für seine Skulpturen bewusst auf einen Sockel. Anthony Caro holte damit die Werke auf Augenhöhe mit dem Betrachter. Für die Sanierung des Stadttheaters Bern kommen sehr wahrscheinlich fast 20 Millionen Franken vom Kanton. Die Finanzkommission des Kantonsparlaments hat dazu deutlich Ja gesagt. Damit kommt die Vorlage erfahrungsgemäß auch im Parlament selber durch. Die Sanierung des Stadttheaters ist dringend notwendig. Würde man damit zuwarten, käme es unter dem Strich nur teurer. Da ist man sich in Bern einig. Mit diesem Entscheid nun ist die Sanierung so gut wie finanziert. Auch die Stadt Bern hat ihren Anteil an den Kosten bereits zugesagt. Einer der renommiertesten Musikclubs der Schweiz feiert sich selber, das Frison in Fribourg. Zum Jubiläum haben die Macher nun ein Buch herausgegeben. Mit vielen Bildern und Anekdoten wird da die bewegte Geschichte des Clubs nacherzählt. Das Frison hatte von Anfang an eine Ausstrahlung weit über Fribourg hinaus. Viele große, auch internationale Bands haben da schon gespielt, zum Beispiel Nirvana oder die Beastie Boys. Entstanden ist das Frison 1983 übrigens im Rahmen der Lizenziatsarbeit eines Wirtschaftsstudenten.
Musik, für die einen schlicht Anlass zum Träumen, für andere ist die Musik ein hartes Business, aus dem man so viel Geld wie möglich presst. Die Musikindustrie ist in den letzten Jahren allerdings mehr und mehr unter Druck geraten. Es wird immer schwieriger, mit Tonträgern Geld zu verdienen. Zu viele Hörer holen sich ihre Musik illegal aus dem Internet. Und dies erhöht natürlich auch den Druck auf die Musiker. Die Labels, heutzutage können sie den Musikern kaum mehr etwas anbieten. Und so sind viele gezwungen, sich nach Alternativen umzusehen. Hier auf SRF 2 Kultur jetzt ein Beispiel, wie das laufen kann. Die Basler Popband The Bianca Story will, wie viele andere, neue Wege zur Finanzierung ihrer Musik finden und geht einen geradlinigen, einen unkonventionellen Weg. Das Versprechen von The Bianca Story ist einfach. Wenn die Fans 110.000 Franken im Voraus bezahlen, gibt es ihre neue CD gratis. Und zwar für alle, ob sie gespendet haben oder nicht. Das klingt bestechend. Valerie Wacker hat sich das Projekt von The Bianca Story angesehen.
Does money matter? Spielt Geld eine Rolle? Die Frage wirft die Basler Popband The Bianca Story auf ihrer neuen CD auf. Die Antwort gibt sie gleich selbst. Ja, tut es. Die Band ist nämlich derzeit auf Geldsuche. 110.000 Franken will sie auf wemakeit.ch sammeln. Crowdfunding-Plattformen wie diese funktionieren nach dem Prinzip Kleinvieh macht auch Mist. Viele Leute bezahlen kleinere Beträge und tragen so große Summen zusammen. Das Projekt von The Bianca Story ist aber aus 2 Gründen außergewöhnlich. Erstens, es wäre ein Rekord für Schweizer Plattformen. Einen so hohen Betrag hat bei ihnen noch niemand angepeilt. Und der zweite Grund liegt im Versprechen, dass die Musik gratis wird, wenn das Geld zusammenkommt. Und zwar für alle, auch für die, die nicht gespendet haben. Wenn die Finanzierung sichergestellt sei, sei der geschäftliche Teil rund um die Platte erledigt, erklärt Elia Rediger, Frontmann von The Bianca Story.
Wir müssen da keinen weiteren Gewinn mehr reinkriegen über die Platte. Das heißt, jeder kann eigentlich die Platte bei uns gratis bestellen, also für den Porto Aufpreis oder downloaden über unsere Kanäle. Und das macht halt den großen Unterschied, dass man eigentlich gar nicht mehr illegal unsere Platte besitzen kann. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Situation sehr wegweisend, weil wir als Künstler ja irgendwie mit dem umgehen müssen, dass die Illegalität von Downloads eigentlich aktuell ist.
The Bianca Story würde so das Piraterieproblem lösen. Das klingt bestechend und weckt Interesse in der Musikindustrie. Sogar die ganz Großen im Geschäft, die Major Labels, hätten ein Auge auf das Projekt geworfen, sagt Rediger. Wenig erstaunlich, denn im Geschäftsmodell von The Bianca Story verdient auch das Label mit. Es erhält einen Drittel des gesammelten Geldes. Das macht die Band auch transparent in ihrem Budget, das alle Kosten aufschlüsselt, auch den eigenen Lohn.
Nur wenn wir das ganze Budget offenlegen, sind wir auch ehrlich mit der Situation, für was dieses Geld alles gebraucht wird. Wir hätten das sehr toll und kreativ verpacken können, aber wir wollten wirklich auch sagen, wir brauchen ein Label, wir brauchen Sachen, die wir bezahlen müssen, die Promotion sind. Eine Band braucht das, Kosten fallen an. Und wegen dem ist eigentlich auch ehrlich und realistisch, dass ein Drittel dieses Budget in unser Label Motor geht.
Ein Drittel vom gesammelten Geld für das Label? Das passt nicht ganz zum Auftritt von The Bianca Story. Im Video zum Projekt präsentieren sie sich als Underdogs. Sie schwitzen und pickeln im Berg und erklären, dass sie versuchen, einen Tunnel in das, Zitat, harte Gestein der Musikwirtschaft zu schlagen. Ganz ohne Industrie hätte die Band aber keine Chance, sagt Frontmann Rediger.
Wir als unabhängige Künstlerband, die das selbst in der Hand behalten will und das, was eigentlich ja unsere Fans an uns mögen, dass wir selbst Entscheidungen fällen, wir konkurrenzieren mit anderen Künstlern, die ein Promobudget von 2 Millionen im Rücken haben.
Und dagegen komme man alleine mit Facebook und Twitter einfach nicht an. Es sei für eine Schweizer Band nicht möglich, den Musikindustrieberg zu sprengen. Aber dagegen pickeln könne man. Die Band macht aber nicht nur die hohle Hand, sie gibt auch etwas zurück. Je mehr der Spender zahlt, umso größer die Belohnung durch The Bianca Story. Das geht vom Konzertticket über die private Schlagzeugstunde bis zum Wohnzimmerkonzert. Wenn die 110.000 Franken nicht zusammenkommen, erhalten die Spender ihr Geld zurück. Es geht um alles oder nichts. Und was, wenn zum Erreichen des gesamten Betrages nur ein kleiner Rest fehlt? Könnte es sich nicht lohnen, wenn die Band den fehlenden Betrag einfach selbst einschießen würde?
Das haben wir uns eigentlich als Band nie überlegt, bis zu dem Punkt, als Leute uns darauf aufmerksam gemacht haben. Aber wir hoffen, glaube ich, dass die Idee stark genug ist, damit wir, dass wir uns diese Überlegungen auf keinen Fall machen. Nebst dem, es ist nicht erlaubt. Also wir wollen das nicht.
Eine starke Position hat der Elia Rediger, Frontmann von The Bianca Story. Fast 70.000 von 110.000 Franken hat die Band bis heute gesammelt. 18 Tage noch bleiben der Band für die 40.000 fehlenden. Dann ist der Countdown zu Ende. Ein Mediziner operiert seinen Hund und pflanzt ihm Hirnhangdrüse und Hoden eines Menschen ein. Jünger machen soll dieser Eingriff den Vierbeiner. Stattdessen verwandelt er sich in einen Menschen und sorgt schon sehr bald für Ärger. Das die abstruse Geschichte von Hundeherz, einer Erzählung von Michail Bulgakov aus dem Jahr 1925. Das Theater Neumarkt, seit 3 Monaten unter neuen Leitung, nimmt Hundeherz jetzt als Vorlage für seine 4. Produktion und für einen turbulenten Abend. Karl Linder.
Der Hund ist ein richtiger Köter. Verdreckt und halb verhungert windet er sich mitten auf der Bühne. Diese ist als Catwalk durch den ganzen Saal angelegt und mündet als steile Rampe in der Guckkastenbühne. Hier ist der Operationssaal von Professor Preobrashensky, ein Gruselkabinett. Auf dem Tisch seziert der weißgekleidete Hühne gerade ein Kaninchen, blutig und grob. Seine Assistentin ist eine Latexpuppe, die den ganzen Abend keine Miene verzieht und kein Wort sagt. Der neue Mensch, in seiner Reinform, so mutet es an, ist eine Maschine, die sich Befehlen nie widersetzt, kein Eigenleben führt und doch mit eisigem Blick alles zu kontrollieren scheint. Während Hausverwalter Schonder über den allgemeinen Verfall predigt und revolutionäre Reden schwingt, wird der Köter an die Leine gelegt.
Intelligenz ausreichen. Und jetzt? Platz. Und roll.
Der erste Teil des Theaterabends schlingert als naturalistisches Körpertheater in Geruchs- und Trockeneisschwaden mit ekligen Videobildern und permanenter Musikbeschallung. Was gespielt wird, ist ein multimedial überbordendes Rätsel. Immerhin wird das Experiment am Hund bis zu dessen verblüffender Menschwerdung nachvollziehbar erzählt.
10. Januar. Er wurde angekleidet, Socken zu groß, lässt sich Unterhemd anziehen, eine Unterhose verweigert er. Unterricht im WC-Besuch. Lernfähigkeit ist beachtlich. 11. Januar. Ein Ereignis. Ich befahl ihm, wirf mir die Speisereste bloß nicht auf den Boden. Da versetzte er plötzlich, pack dich, du Penner! Ich kann schwören, er hat meine Worte verstanden.
Nach der Pause sitzt der Hund als Genosse Scharik mit seinem Schöpfer biertrinkend im Foyer und die Inszenierung von Pedro Martín Spescha kippt in die Performance. Aus dem Köter ist ein Entertainer geworden, der mit den Zuschauern Party feiert und als prolliger Kotzbrocken tüchtig in die Hand beißt, die ihn füttert. Während der Professor an seiner Schöpfung verzweifelt, zieht eine Hälfte des Publikums mit Lenin-Masken, roten Fahnen und Schnapsgläsern durchs Niederdorf. Per Video sieht das der Rest im Theatersaal und wartet eine gefühlte Ewigkeit auf die Rückkehr der Revoluzzer. In Michail Bulgakows Erzählung wird das Experiment am Hund schließlich rückgängig gemacht. Am Theater Neumarkt läuft es vollends aus dem Ruder. Die Geschichte endet in einem Ringkampf der Protagonisten, jeder für sich und alle gegen alle. Ein Höhepunkt ist es, wie die drei als menschlicher Klüngel über die Bühne tollen. Überhaupt ist es das tolle Spiel von Maximilian Kraus, Martin Butzke, Jana Rüger und Emre Aksisolu, was von den 2,5 Stunden in Erinnerung bleibt. Die Auseinandersetzung mit dem Stoff allerdings bleibt trotz einigem Ziehen am ökonomischen und politischen Aktualisierungsregister irgendwie in sich stecken. Revolutionär ist das nicht. Spektakulär aber allemal.
Hundeherz nach der gleichnamigen Erzählung von Michail Bulgakow. Sehen Sie am Theater Neumarkt das nächste Mal morgen am Samstagabend. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So lautet der Wahlspruch der Französischen Republik. Jetzt wollen die Franzosen vorwärts machen, auch mit der weiblichen Egalité. Im Pantheon, in der nationalen Ruhmeshalle, sollen Frauen mehr zu Ehren kommen. Bis jetzt kommen da auf 70 Männer nur 2 Frauen. Andreas Kloy.
Über dem Quartier Latin, am Eingang zum Luxemburggarten, thront das Pantheon mit seiner Kuppel, eine klassizistische Mischung aus Dom und griechischem Tempel des Architekten Jacques Soufflot. Au grand homme, la patrie reconnaissante steht über dem Eingang und klassischerweise sind in den Hommes mit großem H die Frauen mitgemeint. Im Inneren sind sie aber untervertreten. Nur gerade die Physikerin Marie Curie ist hier beigesetzt und Sophie Berthelot, letztere aber nur, weil ihr Mann, ein Chemiker, sich auch über den Tod hinaus nicht von der treuen Gattin trennen wollte. Man muss dazu auch sagen, dass die Männer im Pantheon nicht lauter Größen sind, sondern viel Mittelfeld, kaum bekannte Namen. Im Sommer demonstrierten nun Frauen vor dem Pantheon gegen dieses Ungleichgewicht, denn wie Anne-Cécile Maillefert, eine der Organisatorinnen auf France Inter, erklärte, geht es über das Symbol hinaus auch um die Stellung der Frau in der heutigen französischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, sagt sie, die Frauen aus der Vergangenheit streicht, wird ihnen auch in der Gegenwart und der Zukunft wenig Platz einräumen.
Pour nous, une société qui va effacer de son passé les femmes, il y a peu de chances qu'elle leur donne beaucoup de place dans le présent et qu'elle leur donne aussi dans l'avenir, dans le futur. Et donc c'est pour ça qu'au-delà de cette panthéonisation, c'est interroger la place des femmes dans notre société.
Die Demonstrantinnen schlugen gleich 5 Frauen vor, die sogenannte Pantheonisierung verdient hätten, die höchste Ehre, die Republik zu vergeben hat, nämlich die Revolutionärin und Frauenrechtspionierin Olympe de Gouges, die Kommunardin Louise Michel, die Mulattin Solitude, die auf Guadeloupe für die Sklavenbefreiung kämpfte, die Ethnologin und Résistante Germaine Tillion und last not least die feministische Philosophin Simone de Beauvoir. Bei Philippe Bellaval vom Centre des Monuments Nationaux, zu denen das Panthéon gehört, finden die Frauen ein offenes Ohr.
Elles ont raison de s'élever parce qu'effectivement les femmes sont aujourd'hui en infime minorité au Panthéon et c'est dans la commande du président de la République que je lui fasse des propositions en ce sens.
Philippe Bellaval vom Centre des Monuments Nationaux hat François Hollande eine Liste übergeben, aus der der Präsident bis Ende Jahr eine oder mehrere Frauen benennt, die panthéonisiert werden. Frauen aus dem 20. Jahrhundert sollen es sein, mutig, engagiert und hartnäckig, das sind die Kriterien der Monuments Nationaux. Und Philippe Bellaval schlägt dem Präsidenten sogar vor, in seiner Amtszeit ausschließlich Frauen in das Panthéon überzuführen. Nachdem die Ruhmeshalle die längste Zeit im Heldenschlummer vor sich hindöste, soll es nun also vorwärts gehen mit der Egalité. Im Hauptschiff soll sogar ein feministisches Denkmal entstehen, à toutes les héroïnes de l'émancipation féminine, in Erinnerung an die Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin, die Olympe de Gouges immerhin schon 1791 verfasst hat.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.